25. Februar 1968, Sonntag. Viele Senatoren im Ausschuss für Auswärtige Beziehungen mögen der Regierung in der Tonkin-Sache kein Wort mehr abnehmen. Und der Vorsitzende Fulbright nennt den Kriegsminister McNamara pflichtvergessen wegen Unterschlagens von Information, nennt ihn Derelict. Derelict. Möchte das Wort nicht passen auf das Englisch der Angestellten Crespal, die in einem Land mit solcher Sprache ihre Arbeit verkaufen möchte, wie auf ein treibendes Schiff ohne Steuermann und Besatzung? Bei Derelict hilft wenig genug, dass es sich zurückdenken lässt in die Lateinstunde vor 17 Jahren in Gnez. Zu linquere und weggehen, zu relinquere und zurücklassen, zu relictus, dem Zurückgelassenen, dem die Vorsilbe nur noch die Gründlichkeit, Vollständigkeit und Endgültigkeit seines Zustandes betont. Derelict. Das Land, von dem die Bewohner fortzogen, der Boden, auf den der Bebauer verzichtet, die Anschwemmung, die das Meer zurücklässt, das verlandete Gewässer, das aufgegebene Wrack, das verrottete Haus, das herrenlose Gut, die nicht abgeholte Fundsache. Und wenn eben noch die Bedeutung hinter Zäunen von Wissen eingesperrt schien, ist sie schon entschlüpft und der nächste Schritt ins vermeintlich Sichere trifft ins Bodenlose. Denn die Crespal hat Englisch gelernt, nicht Amerikanisch, und das Amerikanische ist seit 100 Jahren gewöhnt, aus dem passiven Relikt und Derelict über die Dereliction und Vernachlässigung der Pflicht eine Person zu denken, die das aktiv tut. Den Delinquenten, den Schuldigen, einen Lügner genauso wie die Leute, die für Polizei und Times nicht einfach nur Heruntergekommene sind, sondern auch solche, die sich von der Gesellschaft mit Vorbedacht abkehrten und nun in Fransen und bärtig, schwankend von Hunger und Alkohol, auf der Bowery stehen, Bettler, Stadtstreicher, Derelicts. Mr. Fulbright hat dem Mr. McNamara zu verstehen gegeben, was er von ihm hält. Die Crespal hat den Herren zugehört. Sollte sie unverzüglich erläutern, was sie begriff, sie würde zögern. Vielleicht verdankt sie die Vorstellung von McNamara auf der Bowery doch der Zwischenzeile, in der die New York Times das Wort Derelict hervorhebt. Sie wäre nicht so sehr geniert, einen Fehler zu zeigen, als besorgt wegen der Schlussfolgerung, dass sie nicht vollständig kann, wovon sie leben will. Es reicht nicht, Crespal. Wenn das Englisch des Genossen Stalin nicht klassisch wäre, müsste man es kinderleicht nennen. Vier Crespal, setzen Sie sich. Baumgärtner, Sie sind daran. Nach dem Krieg amtierte Dr. Kleefoot als Direktor der Gnezer Oberschule und hatte für die Englischstunden wenig Zeit. An seiner Stelle unterrichtete Frau Dr. Weidling, bis die sowjetische Spionageabwehr herausgefunden hatte, dass ihr Mann nicht Hauptmann bei den Panzern, sondern bei der Abwehr gewesen war und sie ihre Beherrschung der Sprache den Auslandsreisen verdankte, auf die Weidling sie mitgenommen hatte. Herr Kleefoot war bald abgesetzt, auch als Lehrer. Englisch wurde dann bis zum Abitur gegeben von einem Junglehrer, der den Vornamen Hans Gerhard trug. Er war nicht in England gewesen und erklärte der schweigenden Klasse, dass seine Professoren auf der Universität Greifswald ihm gelegentliche Abweichungen in der Aussprache freigestellt hätten, wenn er die britischen Schallplatten nicht habe nachmachen können. Seine Begründung sei gewesen, er höre das anders. Es war seine erste Lehrerstelle und es war sein erster Fehler. Danach wies er auf seine Jugend hin und bat die Schüler, sie trotz ihres Rechts auf den Nachnamen mit dem Vornamen anreden zu dürfen. Er erwähnte den neuen Geist der neuen Schule. Lise Wollenberg meldete sich, aber gern, Hans Gerhard, sagte sie. Heinz Wollenberg galt noch als Stütze der Gesellschaft. Und Lise bekam von dem jungen Mann die Entschuldigung für seinen Wutausbruch. Nach diesem dritten Fehler nannte er nicht mehr alle beim Vornamen. Bei ihm wurde nicht der goldene Käfer von Edgar Allan Poe gelesen. Er nahm durch »Ist der Krieg unvermeidlich?« von Josef Stalin. Die Schülerin Crespal, vorderste Tischreihe, Mitte, am Gang, bekam da nicht gute Noten. Mit Privatstunden bei Kleefoot war es nichts, da der weder Gefälligkeit noch Geld dafür angenommen hätte. H.G. Knick verstellte die Lippen, wenn er in die Fremdsprache hinüberwechselte. Mit Bewegungen wie beim Kauen verstellte auch die Stimme und musste sich mehrmals pro Monat von seinen Schülern sagen lassen, dass sie es anders hörten, obwohl seine Lautwerte wahrscheinlich so britisch wie ihm möglich ausfielen. Beim Abitur stand die Crespal in Englisch auf 1 und sie bekam die Zulassung an der Hallenser Universität für einen holprigen Aufsatz über die Aussichten einer kommunistischen Partei in einer parlamentarischen Monarchie. Die Sachsen hatten es auch mit dem neuen Geist der neuen Schule, aber sie stellten nicht anheim, wie man es hört, und Professor Erzenberger hätte sie am liebsten als Demonstrationsperson in seinem Seminar vorgeführt. Er war begeistert über das Beispiel. Fräulein Crespal, bitte sprechen Sie eine Verbindung von K und L. Tackle, Shackle. Und nun in einem deutschen Wort. Mecklenburg. Hören Sie es? Nein, Herr Professor. Sagen Sie Wesel. Wesel. Ihre Artikulation ist mecklenburgisch bis in die Knochen, Fräulein Crespal. Sie können das L nicht abtrennen. Mecklenburg. Das muss weg. Da fing sie an zu sprechen und im zweiten Semester im Schnellzug Leipzig-Rostock verstand sie erst beim zweiten Mal den Fahrgast, der sie Englisch ansprach auf das englische Taschenbuch, das sie in der Hand hatte. Allerdings waren Engländer auf den ostdeutschen Staatseisenbahnen nicht die Regel zu jener Zeit. Noch in Frankfurt am Main, als sie das Dolmetschen lernte, kam sie nicht hinein in das Englisch der Kinder, die sie abends im amerikanischen Viertel der Stadt zu besorgen hatte. Und noch nicht beim Armeerundfunk der Amerikaner in West-Berlin hatte sie sich soweit, either mit einem I auszusprechen, fast mit einem Ä und das Wort für Künste wie das für Herz, arts als hearts. In New York gilt ihr Akzent als Neuenglisch und in Neuengland als New Yorker Mischmasch. Nach fast 7 Jahren in New York kann sie vom Dollar auch als dem Buck sprechen, dem Bock. Sie denkt aber im Gehirn die britische Aussprache mit und hilft sich mit der Vorstellung, dass ein Bock ein Besitz ist, dass man ihn sichten, jagen, erlegen kann. Dagegen ist das Sprechen von Italienisch oder Französisch für sie eine ungefährliche Übung, allseitig beaufsichtigt und geplant. Im Amerikanischen muss sie Grammatik nicht mehr planen und dennoch fällt sie gelegentlich in ratlose Pausen wie abwärts aus großer Höhe. Nannte McNamara Derelict. Wo in den anderen Büros die Familienfotos und die Blumentöpfe stehen, hat sie einen schmalen Papierstreifen angebracht, der dem puerto-ricanischen Packer nicht ausreichte als persönliches. Darauf steht: The custard apple is the fruit of the sweet sop. Er heißt nicht mehr als: Die Flaschenbaumfrucht ist die Frucht des Flaschenbaums. Aber sie versteht ihn nicht. Denn Custard auf dem Schild, das sie zweimal sieht an jedem Arbeitstag auf dem U-Bahnhof Times Square, es hat mit Flaschenbäumen nichts zu schaffen. Custard ist Eierpudding. Allerdings sind die Früchte des amerikanischen Flaschenbaums geformt wie ein Ei. Der Eierschnee jedoch hat seinen Namen von einem französischen Wort für Pastete. Der Flaschenbaum, so genannt wegen seiner Stammbildung, heißt allerdings der süße Eingeweichte, Sweet Sop. Und ein anderes Wort für seine Frucht ist Sugar Apple, der Zuckerapfel. Sie begreift nicht, was diese Worte voneinander wissen, und der leichte, abkippende Schwindel beim Anblick dieses Satzes warnt sie vor der Einbildung, sie könnte jemals auf der englischen Seite der Sprache leben. Damit soll sie morgen arbeiten gehen.